Also wir haben da unseren Hauskreis schon ein paar Ziele auch, denke ich. Wenn du darüber nachdenkst, für warum machen wir das? Ich denke, das Hauptziel ist, dass wir Gott immer mehr kennenlernen, immer besser kennenlernen, ihn erfahren und dass wir zu Jüngern Jesu gemacht werden, Stück für Stück. Das ist ein Wachstumsprozess, geht nicht von heute auf morgen, aber das ist so im Großen und Ganzen das, was wir wollen. Und dazu ist es, glaube ich, sehr wichtig zu wissen, dass Gott seine Kinder liebt. Das ist fast das A und O des Ganzen. Jeder kennt, glaube ich, die Verse Johannes 3, 16 und 17, 18. Ich lese einmal vor. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet oder verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet oder verurteilt, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes. Sehr deutliche Aussage. Ja, ein Vers oder drei Verse, über die sollte man wirklich intensiv nachdenken, dass das ins Herz geht, dass es nicht bloß eine Kopfinformation ist. Wenn er hier sagt, jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren und kriegt ewiges Leben. Es ist eh schon einmal brutal, welches Geschenk, das man da einfach kriegt, nur weil man an ihn glaubt. Und er sagt hier, er hat seinen Sohn nicht gesandt, dass die Welt gerichtet oder verurteilt wird, sondern dass er die Menschen errettet. Gerichtet oder verurteilt sein, so ist ja die Welt sowieso schon aufgrund der Sünde Adams. Und aus diesem Urteil Menschen herauszufischen, das ist die Aufgabe, die Jesus gestellt bekommen hat als Erlöser, als Retter. Und diese Aufgabe haben wir heute immer noch, indem dass wir das Evangelium weitererzählen, die gute Nachricht, dass immer noch Menschen gerettet werden. Aber das ist diese große Liebe, die Gott erwiesen hat, dass er seinen einzigen Sohn da in die Welt gesandt hat und dieses Leiden, dieses Martyrium über ihn hat kommen lassen. Das ist extrem, wenn man darüber nachdenkt, wird einem das erst bewusst, weil so liest man das so oberflächlich, ja, wissen wir doch schon. Aber wenn du das mal besser vorstellst, dann ist das schon heftig, aber wenn du es auf dich beziehst, und das musst du, wenn du sowas liest, musst du das auf dich beziehen, weil er hat es ja für dich getan und hat dich gerettet, hat dich erlöst und hat für dich die Strafe erduldet, ist für dich in diesen Tod am Kreuz gegangen. Dann kannst du sagen, so sehr hat Gott mich geliebt, ja? Diesen Vers ummünzen. So sehr hat Gott mich geliebt, dass er seinen einzigen geliebten Sohn für mich hingegeben hat, als Opfer. Ja, ein Liebes- und Gnadenakt war das, den der Vater da für uns getan hat. Aus lauter Liebe hat er diesen Jesus für uns geopfert. Ja, und das muss man sich einfach immer wieder geben. Gerade dann, wenn Situationen im Leben sind, die wo nicht so toll ausschauen, wo man vielleicht versucht ist, auf Gott zu schimpfen oder ihn ein bisschen so, ja, in ein falsches Licht zu stellen, dann muss man wieder zurück zu dieser Wahrheit. So sehr liebt er mich, dass er ein Opfer für mich gebracht hat und als Opfer seinen eigenen Sohn. Und dieser Blickwinkel holt dich nämlich wieder raus aus der negativen Situation. Also jeder, der wirklich an Jesus glaubt, ich meine jetzt nicht die wo irgendwo religiös sind und so tun, als ob, sondern die wirklich an Jesus glauben und nicht bloß an Gott glauben, weil es dann viele Religionen, an irgendeinen Gott zu glauben, das reicht nicht. Jesus ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen. Und wenn jemand zu Gott kommen will, braucht er Jesus, weil sonst kommt er zu irgendeinem anderen, der sich als Gott ausgibt. Und dann wirst du nicht gerichtet, dann bist du nicht mehr verurteilt, dann hast du einen Freispruch. Freispruch von Sünde, von ewigem Tod und so weiter. Freispruch von Satans Herrschaft. Ewiges Leben bekommen. Und das heißt, dass dann ist Gottes Liebesnatur dir begegnet, weil Gott ist Liebe, sagt die Bibel. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 8 und Vers 16 sagt uns die Bibel, dass Gott die Liebe ist. Und wenn jemand Liebe ist, dann kann er gar nicht anders als lieben. Und diese Liebe hat ihn dazu bewegt, für all die sündigen, bösen, verlorenen Menschen dieses Opfer zu bringen. Auch für dich und für mich. Und da reicht dieser Glaube an Jesus als dein persönlicher Retter und Erlöser aus, um wirklich gerettet zu werden, um ewiges Leben zu haben, um hinzuzutreten dürfen zum Thron der Gnade, um rechtzeitige Hilfe zu empfangen, um den Heiligen Geist zu empfangen, Heilung zu empfangen und so weiter. Gott hat es uns eigentlich, wenn man es genau sagt, einfach gemacht. Die Leute unter dem Gesetz hatten es nicht einfach. Ja, die hatten da ganze Bücher voll Vorschriften und Gesetze, was sie einhalten müssten, um irgendwie ein Stück weit Gnade zu bekommen. Aber hat nicht geklappt. Es war einfach unmöglich. Und jetzt geht es durch Glauben und Werke sind nicht notwendig. Ja, diese Listen und Bücher von Vorschriften sind praktisch nicht mehr relevant für uns. Aber das Verrückte ist, Gott hat es den Menschen so einfach gemacht und trotzdem lehnen ihn so viele ab. Sie lehnen Jesus ab und damit lehnen sie Gott ab. Ja, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich ablehnt, hat Jesus gesagt, oder mich verleugnet, der verleugnet oder lehnt Gott ab. Es geht nicht anders. Ohne Jesus geht es einfach nicht. Und die Menschen damals haben ihn abgelehnt, sie haben ihn verfolgt, sie haben ihn verleugnet. Ja, die normalen Leute weniger, aber ja, gerade die vorn dran, die Religiösen, die Gesetzesgelehrten, die Bosse sozusagen im Judentum, die haben ihn abgelehnt, sie haben ihn sogar verfolgt und verleugnet. Ja, sogar der Petrus hat ihn da verleugnet, der Paulus hat ihn verfolgt. Warum? Weil das Gesetz so in ihren Köpfen verbohrt war. Die haben einfach das nicht begreifen können, dass jetzt das so einfach geht. Und das sind die religiösen Leute, die machen lieber ihr religiöses Trara weiter, weil das haben wir immer schon so gemacht. Es wäre besser, wenn sie das ablegen würden und sich durch Glauben an Jesus, an sein Lösungswerk erretten zu lassen, ohne eigenes Hinzutun. Gut, man kann nicht stolz sein drauf. Das ist das Einzige, was wahrscheinlich das Problem macht, weil Menschen wollen gerne stolz sein auf ihre Leistung, auf ihr Gutsein, auf ihr Einhalten von irgendwelchen Regeln und wollen dafür das ewige Leben haben oder eine Belohnung haben, eine Gebetserhörung haben oder sonst was, weil ich habe so und so viel und so lang gebetet und gefastet und sonst was. Da kann man irgendwo ja, sich selber auf die Schulter klopfen, aber das zählt einfach nicht bei Gott. Im Gegenteil, es bringt eigentlich Minuspunkte. Aber wer von seinen eigenen Leistungen loslässt und auf ihn schaut, in seine Gegenwart geht und auf ihn vertraut, auf das Werk am Kreuz, der wird empfangen mit offenen Armen beim Vater im Himmel. Johannes 1,11 bis 13 sagt uns, er kam in das Seine und des Seinen nahmen ihn nicht an. Ja, das ist genau der Zustand. Er kam in das Seine, zu seinem Volk, in seine Schöpfung und des Seinen nahmen ihn nicht an. Und dann sagt er weiter, und so viele ihn aber aufnahmen oder annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja, die ihn annehmen, diesen Jesus, denen gibt er das Recht oder die Vollmacht, den Rechtsstatus, ein Kind Gottes zu werden, zu sein. All denen, die an den Namen Jesus glauben, die diesen Namen Jesus anrufen, um gerettet zu werden. Sie werden von neuem geboren. Der Geist in ihnen wird wieder lebendig gemacht und sie haben das Recht, die Rechtsstellung, ein Kind Gottes zu sein. Nicht nur ein Geschöpf Gottes, ein sündiger Mensch zu sein, sondern ein Kind Gottes, ein geliebtes, gerechtes, heiliges, unendlich geliebtes Kind Gottes zu sein. Das ist eine ganz besondere Stellung, in die hat uns Jesus gebracht, weil wir an ihn glauben. Ja, es ist eine Rechtsposition. Wenn du das im Natürlichen einmal anschaust, wenn jemand Sohn oder Tochter von einem Menschen ist, der vielleicht ein bisschen gut gestellt ist oder reich ist oder irgendwelche Vollmachten hat, dann ist das für den Sohn und die Tochter auch eine besondere Position. Und irgendwann wird er dieses Ding immer erben. Dann gehört ihm dieselbe Rechtsposition und dieselbe Anwesen oder was immer es auch ist, dieselbe Firma, die der Vater besessen hat. Und so können wir das auch umsmünzen für uns. Wir haben die Rechtsposition eines Sohnes und einer Tochter Gottes. In Christus natürlich, durch den Glauben an Jesus. Aufpassen, weil viele Leute sagen, alle Menschen sind Kinder Gottes. Ganz ein großer Irrtum, Fehler. Nur die, die Jesus angenommen haben, sind Kinder Gottes und haben diese Rechtsposition, sind Erben Gottes. Aber die meisten Christen haben es noch gar nicht erkannt, was das für eine großartige Platzierung ist, wo man da kostenlos unterm Strich hineingesetzt wurden. Ja, wissen dann vielleicht einige, aber richtig erkannt haben es die wenigsten. Aber das soll man erkennen. Es soll man Offenbarung drüber haben, weil dann lebt man auch in dieser Offenbarung, in dieser Position in Christus. Und dann weiß man, wer man ist und wer sein Vater ist und was man damit hat und wer hinter einem steht und so weiter. Also diese Position der Sohnschaft ist das Wertvollste, das du als Mensch hier auf der Erde haben kannst. Als Position in Christus bist du ein Erbe. Die Bibel sagt, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Sie sagt sogar, wir sind Erben der Welt mit Abraham. Weil Abraham ist verheißen, dass er der Erbe der Welt ist. Ja, nachdem aber Abraham ja gestorben ist, sind es seine Nachkommen. Also wir sind wer auf dieser Welt, wir haben was zu sagen, wenn wir das erkennen, wer und was wir sind. Paulus schreibt im Galater 4, 6 und 7, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Also du bist nicht mehr ein Sklave. Und wenn du dich fühlst oder dein Leben so aussieht, als ob du irgendwo ein Sklave bist, dann musst du diese Verse hier erst einmal dir zu Gemüte führen und erkennen, wer du wirklich bist. Und welche Freiheit dir Jesus Christus erkauft hat und wie sehr du geliebt bist, dann wird sich auch dein Umstand ändern. Dann bist du nicht mehr nur der Sklave, sondern Sohn. Ja, Sohn heißt aber nicht automatisch, fauler Sack zu sein. Ja. Ein schandbarer Sohn ist auch nicht das Richtige. Ein richtiger Sohn, ein gut erzogener Sohn, ein treuer Sohn, ein fleißiger Sohn, gebildeter Sohn zum Beispiel, ja, das ist dann schon das, was notwendig ist, um auch dem Vater die Ehre zu geben. Weil viele Menschen denken, ja, Gott, der Allmächtige, der ist irgendwo da oben, ob er sich um uns kümmert, vielleicht im Notfall einmal, ansonsten lässt er sich nicht blicken. Und ich bin hier dieser arme, schwache Mensch, hier unten auf der Erde, kann nicht recht viel tun. Wenn ich Glück habe, hört er mich mal oder so. Jetzt so ganz grob gesagt, jeder denkt ein bisschen anders. Aber viele denken einfach so, weil die Religion das so vermittelt hat. Ja, da hat man da früher im Religionsbuch da diesen alten Mann mit langem Bart, der da so aus der Himmelswolke blickt. Da hat man uns da vermittelt, was hinter und vorn einfach nicht stimmt. Aber so haben sich diese paar Leute zusammengereimt und da wird das dann einfach überall publiziert. Und auf letzt glauben alle einen Fehler, das Falsche. Das macht so viel aus, was du glaubst. Wie du Gott für dich siehst, so ist er für dich. Und wenn du ihn als alten, senilen, grantigen Mann siehst, der nicht mehr ganz alle Tassen beieinander hat, so ungefähr, dann hast du nicht den richtigen Glauben unterm Strich, oder? Gut, also, wir wurden durch die Wiedergeburt zu lebendigen Geistwesen. Ja, weil du im Geist lebendig geworden bist. Du bist nicht bloß ein Körper mit ein bisschen so einem halbscharigen Verstand und durcheinander gewürfelten Gefühlen. Nein, du bist ein Geistwesen. Der Mensch ist Geist, Seele und Leib. Und das gehört zusammen. Und der Geist, wenn er wiedergeboren wird, soll er dann auch nach und nach das Zepter in die Hand nehmen und die Seele und den Körper beherrschen, in Ordnung bringen, zurechtbringen, stärken, ja, und einfach führen. Weil unser Geist, der von neuem geboren ist, ist mit Gottes Geist in Verbindung. Wir sind an die Quelle Gottes angeschlossen. Und dann kann der Geist auch in uns die Führung übernehmen. Und nicht nur die fünf Sinne und die Erfahrungen, die man so im Laufe eines Lebens so gemacht hat, der Verstand, der lebt ja von Erfahrungen. Wenn jemand viel schlechte Erfahrungen hat, ja, dann kann es sein, dass der Verstand schon ein bisschen chaotisch geworden ist oder dass tiefe Verletzungen in der Seele stecken. Also die fünf Sinne, die Erfahrungen, die man so gemacht hat, sind da, aber sie sind nicht unbedingt gut und sie sind auch nicht immer die Wahrheit. Die Wahrheit teilt uns der Geist in uns mit, weil der die Wahrheit Gottes kennt. Und an diesem Punkt scheitern wir einfach oft, weil die fünf Sinne und unser geschulter, schlauer Verstand meistens die Führung haben. Ne? Das ist gar nicht so toll. Nichts gegen einen geschulten Verstand, das ist nichts Schlechtes, ja? Auch nicht biblisch gesehen. Aber der Verstand kann auch eben Fehler machen. Darum braucht er die Führung von Gottes Geist und das ist möglich, weil wir im Geist von Neuem geboren sind. Wenn wir unseren Verstand und die fünf Sinne höher stellen als das Wort Gottes und seine Wahrheiten, setzen wir das Wort Gottes irgendwie ein Stück weit außer Kraft. Dann funktioniert das Wort nicht für uns. Dann kommen die Verheißungen einfach nicht zustande. Dann kommt nur das zustande, was du dir da oben zwischen deinen Schläfen zusammengereimt hast. Manchmal gut und manchmal nicht. Das ist ein Risiko. Manche Leute sind ein bisschen weiser, manche sind ein bisschen dümmer, manche sind wirklich chaotisch, da kommt dann nur Käse raus. Aber es ist halt einfach nicht das unbedingt, was das Wort Gottes sagt. Unser Glaubensfokus muss eben vorrangig auf Gottes Wort gerichtet bleiben. Ja, dann sagen die Leute, bei mir sieht es aber nicht so aus. Da steht zwar, dass ich gesegnet bin, aber schau her, da und da, überall. Und da kommt schon rüber, das schau her. Der Sinn, die Augen, die Ohren, sie vermitteln dir was Schlechtes in deinem Leben. Das siehst du in der Zwickmühle. Ja, wem glaube ich denn jetzt? Verstand, der mit den fünf Sinnen sich ein Bild gemacht hat, wie schlimm das ist, oder das Wort Gottes, das sagt, du bist gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus Jesus. Das sagt, du bist ein Erbe Gottes, ein Miterbe Christi, ein Erbe des Segens Abrahams. Das sagt, komm zum Thron der Gnade, empfange Barmherzigkeit. Dann geht's los. Was stelle ich oben hin? Und das ist das, was wir Christen lernen müssen. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Das Wort Gottes oben hinzustellen, die Verheißungen über den Sinnen und dem schlauen Verstand stellen. Sonst werden die Verheißungen nie in deinem Leben sichtbar. Wenn du sie aber oben hinstellst und auf das Wort vertraust, auf die Verheißungen, dann hast du Glauben erwiesen, dann werden die Verheißungen sichtbar. Es gibt keine Hintertür, es geht nicht anders. Nicht so, setzen wir hin und ja, wenn Gott was tun will, wird er es tun, wenn nicht, kann ich auch nichts ändern. Der ganze große Trugschluss. Es ist religiöses Zeug, religiöses Gift. Als Christ musst du deine Rechtsposition als Kind Gottes in Christus kennen und auch einnehmen. Ja, nicht leben wie ein Sklave, wie ein Knecht, sondern wie ein geliebtes Kind. Das Erlösungswerk ist in alle Ewigkeit gültig. Und wenn du dich aufs Erlösungswerk berufst, draufstellst, auf das Fleisch- und Blutopfer Jesu, dann Brot und Wein nimmst, und deinen Glauben damit ausdrückst, dann werden sich die Verheißungen auch nach und nach erfüllen. Sicher wird es Widerstände geben, der Feind schläft ja dann nicht. Immer wenn du vorwärts gehst, wirst du auf Widerstände treffen. Aber wenn du nicht loslässt, nicht aufgibst, werden die Widerstände in sich zusammenfallen und der Feind zurückweichen. Und dann werden die Segnungen nach und nach wieder in dein Leben fließen. Weil Tatsache ist, wir sind Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, wir sind geliebt von A bis Z. Ja, wir sind genauso geliebt, wie Jesus geliebt ist. Und da hat doch Gott einmal aus dem Himmel gesprochen, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das sagt er auch zu dir. Wenn du sein Sohn und seine Tochter bist, dann macht er keine Abstufungen. Ja, du bist nicht in den Augen Gottes der Bastard. Du bist sein Sohn, seine Tochter, geliebt wie Jesus. Und all das hat dir Jesus geschenkt, seine Position. Und das ist auch die Liebesposition. Durch den Glauben hat Gott uns in dieselbe Position gesetzt, wie Jesus ist. Ja, wenn man liest, 1. Johannes 4,17, dieser Vers wird zwar dann oft ein bisschen missbraucht oder auch missverstanden, er sagt uns hier, Hierin ist die Liebe, also die Liebe Gottes, bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Also so wie er ist, also wir sind nicht Jesus, dass wir den Kleinen falsch verstehen, aber wie er in dieser Position, in dieser Liebesposition, in dieser Position der Gerechtigkeit sind wir. Ja, wir sind genau in dieser selben Position, Stellung wie Jesus. So sehr hat er uns geliebt, dass er uns frei, ohne eigene Zutun, in diese Position gesetzt hat. Und dann haben wir Freimütigkeit, schreibt hier der Johannes, am Tag des Gerichts. Warum? Weil wir einen Freispruch haben. Wir brauchen nicht Angst haben vor dem Tag des Gerichts oder vor dem Tag, wo wir zum Herrn gehen und sozusagen, ja, wir müssen ja alle vor den Richterstuhl Gottes treten. Ja, da werden dann deine Schandtaten so alle aufgeführt und so weiter. Nein, das ist ja keine Freimütigkeit, oder? Wir haben Freimütigkeit in Gewissheit, unsere Sünden sind gesühnt, die Schandtaten sind gelöscht, ausgelöscht, ohne Backup. Und wir haben den Freispruch praktisch gesagt schon da, weil ein anderer für uns das getragen hat, die Strafe auf sich hat kommen lassen. Also du brauchst vor dem Tag des Gerichts überhaupt keinerlei Angst zu haben. Wir haben den Freispruch aus Gnade bereits in der Tasche. Und dein himmlischer Vater, wir haben gerade gehört, er liebt uns so sehr. Ja, und weil er uns so sehr liebt, hat er auch Interesse an uns. Er hat Interesse an dir persönlich. Ja, nicht bloß an die Apostel und Propheten und Pastoren und so weiter. Nein, der Vater hat Interesse an allen seinen Kindern. Und er interessiert sich für dich und für alle deine Belange, für deine Umstände. Er interessiert sich für dich und dein Leben unterm Strich. Das ist auch normal, weil es wäre das für einen liebenden Vater, wenn er sagt, ja gut, du bist zwar jetzt meine Tochter, mein Sohn, aber mach einmal, was du willst, mir ist egal. So sind vielleicht manche irdische Eltern, aber so ist nicht unser Gott, unser Papa. Er liebt dich und mich trotz all unserer Ecken und Kanten, Fehler und Schwächen, trotzdem, dass wir immer wieder gesündigt haben. Sie hätten sowieso keine Chance, wenn er nicht so wäre. In dieser Gnade, in dieser Liebe hätten wir alle keine Chance. Keiner von uns ist jemals perfekt. Aber das ist das, was Gott nicht mehr auf der Agenda hat. Er hat Interesse an uns, dass er möchte uns führen, er möchte uns auf grüne Auen führen, zu stillen Wassern führen, einen Tisch bereiten im Angesicht unserer Feinde. Er möchte, dass es uns gut geht. Aber wir laufen oft einfach blind durch die Gegend, treten nicht hin vor den Gnadenthron, beten nur von Ferne, ich brauche noch das und jenes und dann noch eine Million oder so, damit wir unseren komischen Lebensstil weiterführen können. Aber Gott möchte mit seinen Kindern Gemeinschaft haben. Das ist das A und O. Und wenn du mit ihm wirklich Gemeinschaft hast, dann wirst du erstens verändert und zweitens wirst du sehr gesegnet. Dann fließen die Segnungen schon fast automatisch, ohne dass du hier großartig da Handstände machst im Gebet. Ja, ich muss ja wohl noch mehr glauben. Wenn ich Markus 11, 22, da heißt doch, habt Glauben an Gott oder habt den Glauben Gottes. Also ich bin inzwischen auf das gekommen, dass er meint, habt eher Glaubensgemeinschaft mit Gott. Und dann wird das alles andere geschehen. Ja, dann wird es auch einfacher. Habt Glaubensgemeinschaft mit Gott, habt Gemeinschaft mit Gott. Dann wird dir sowieso alles hinzugefügt. Das ist das Geheimnis des Ganzen. Ja, und weil wir nicht perfekt sind, muss Gott immer wieder Gnade und Liebe walten lassen. Und selbst wenn Gott bei einem seiner Kinder irgendwann irgendwelche erzieherische Maßnahmen anwenden muss, ja, kann passieren. Wenn einer überhaupt nicht hören will und von seiner Sünde Abstand nehmen will und da immer wieder nicht in der Liebe wandelt, dann kann es passieren, dass Gott erzieherische Maßnahmen anwenden muss. Das ist auch biblisch. Aber eins musst du wissen, er tut es aus Liebe zu dir, um dich vor größeren Schäden zu bewahren. Das ist die Motivation Gottes, weil Gott ist Liebe. Gott wendet nicht erzieherische Maßnahmen an, weil er zornig und grantig ist Und weil er dir jetzt eine auswischen will, weil du ihn geärgert hast oder so. Nein, das ist nicht seine Art. Er möchte nur, dass du verändert wirst. Bestimmte Dinge ablegst, wo du nicht in Liebe wandelst, wo du einfach immer wieder, egal was tust, was einfach nicht passt für dich als Kind Gottes, da möchte er dich abbringen, weil auf Dauer könnte dir dieses und jenes zum Schaden werden. Ja, weil du mit Sünde, mit Bosheiten, gehst du aufs Pflaster Satans. Ja, du gehst aufs Eis. Ja, und wenn der Esel aufs Eis geht, heißt es, ja, dann rutscht er aus. Und Gott möchte seine Kinder davor bewahren. Ja, nicht Strafe, sondern Bewahrung, Erziehung, ja, in liebevoller Art und Weise. Die Bibel sagt uns, Gott ist ein liebender Vater, ein besserer Vater als der beste Vater, den es menschlicherweise gibt. Und der Beweis ist Hebräer 12,6. Das hört sich zwar ziemlich hart an, aber wenn man Gott erkennt, wie er wirklich ist, dann ist es vielleicht ein bisschen hart übersetzt. Zu der Zeit, wo das übersetzt worden ist, da ging es noch ein bisschen rauer zu als heutzutage. Hier schreibt der Hebräerbrief, denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Er züchtigt, schlägt aber jedem Sohn, den er aufnimmt. Ja, also, anti-autoritäre Erziehung gab es zu der Zeit noch nicht. Da hat es einfach dann ein paar Schläge gegeben, wenn der Sohnemann nicht so richtig funktioniert hat. Zu der Zeit, als das übersetzt wurde und vielleicht auch zu der Zeit, als das niedergeschrieben wurde. Ich weiß es nicht. Aber darum müssen wir doch immer wieder die Liebe und die Gnade Gottes dahinter sehen. Und auch wenn es unangenehm ist, es ist zu deinem Besten. Wenn Gott irgendwie was tun muss oder zulässt, meistens lässt er ja bloß was zu, dann ist es zu deinem Besten. Aber Achtung, nicht auf den Trick des Teufels reinfallen, wenn irgendwas nicht so läuft in deinem Leben. Ah, jetzt werde ich wieder erzogen. Ah, jetzt will Gott mich wieder züchtigen oder sonst was. Und in Wirklichkeit steckt der Teufel hinten dran, um dich zu berauben und dich fertig zu machen. Das musst du schon unterscheiden, weil wenn der Feind hinten dran steckt, musst du ihm Kontra geben. Das musst du immer wieder wissen. Und meistens steckt der Teufel im Detail. Der steckt meistens hinten dran, wenn was nicht gut läuft. Aber es ist weniger, dass der Herr dauernd irgendwo da auf der Matte steht mit seiner Rute und seine Söhne und Töchter züchtigt und schlägt. Nein, nein, falsches Bild. Aber ist auch gern von religiösen Leuten vermittelt worden. Wie hat das der Spruch geheißen? Weiß es nicht mehr. So straft Gott die bösen Buben, war immer der Spruch von unserer Nachbarin. Aber wenn irgendwie was sich einer das Knie aufgeschlagen hat oder irgend sonst was passiert ist, das sind natürlich dumme Dinge. Es stimmt einfach nicht so. Na, Gott ist nicht unbedingt mit allem einverstanden, was wir so tun, was wir so reden, denken, aber er arbeitet an uns. Das ist vorrangig. Er arbeitet vom Geist heraus schon an uns. Und wie gesagt, wenn jemand wirklich überhaupt nicht hört und störrisch ist, dann kann es sein, dass erzieherische Maßnahmen eingeleitet werden. Das ist aber, glaube ich, seltener der Fall. Außer du bist wirklich so ein sturer Bock. Dann kann es schon passieren. Aber das ist die gelebte Gnade Gottes zu seinen Kindern. Ja, das ist, Gott will, dass seine Kinder Gesegnete sind, dass sie ihn erkennen, wie er ist. Ja, und was für Gott auch sehr wichtig ist, da wo er seine Kinder am meisten, glaube ich, trainieren will, das ist, wie die Menschen miteinander umgehen. Vor allem, wie die Christen miteinander umgehen. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Wie gehst du mit deinem Nächsten um, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Kollegen, Nachbarn und was auch immer gibt. Das ist das A und O, weil das Gebot ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das alle Menschen auf der Erde tun würden, Paradies, oder? Das ist das Erste, was wir nicht mehr brauchen, war das Militärzeug. Keine Kriege mehr. Ja gut, die Richter hätten dann keinen Job mehr, müssten halt was anderes tun, wenn nicht mehr vor Gericht gegangen würde und so weiter. Aber ja, es wäre halt einfach genau das, was Gott sich vorgestellt hat mit seinen Menschen. Und das ist immer das Wichtigste. Wie gehen die Leute miteinander um? Wandeln sie in Liebe oder wandeln sie in Arglist? Tun sie sich gegenseitig Böses oder vergeben sie sich gegenseitig? Ja, das ist genau das, um das es eigentlich geht im ganzen Evangelium. Weil er hat uns auch vergeben. Er hat ja auch uns im Zorn vernichten können. War schon mal so weit, ja, dann, wie die Sintflut dann gekommen ist. Kann alles passieren, aber er ist im neuen Bund für seine Kinder, ist er einfach nicht so. Du kannst nicht die Sintflut oder Hiob und so jetzt mit dem neuen Bund vergleichen. Also Gott hat Interesse an dir, an deinen Belangen, an deinen Umständen, an allem, was dich betrifft, weil er dich liebt. Jetzt, wenn wir diese Frage mal umstellen und ummünzen, hast auch du Interesse an Gottes Belangen, was er überhaupt will? Oder hast du dir die Frage noch nie gestellt? Ja, Gott möchte, das ist sicher, er möchte den Lobpreis und die Anbetung von seinen Kindern, weil er Gott ist. Ja, er möchte, dass wir ihm glauben und diesen Glauben beweisen, indem dass wir das auch tun, was wir glauben. Er möchte, dass wir Beter sind, dass wir Fürbitter sind, dass wir das Evangelium verkünden. Er möchte, dass andere Menschen auch gerettet werden. Wie sollen sie gerettet werden, wenn ihnen keiner das Evangelium verkündigt? Wir sollen, das ist Gottes Wunsch, auf dieser Erde Licht sein. Wir sollen leuchten in der Finsternis dieser Welt. Jesus bezeugen, das ist das, was er von uns erwartet und möchte. Ja, diese Aufgabe haben wir als Christen in dieser Welt zu erfüllen. Ja, das heißt nicht, jeder muss jetzt seinen Job aufgeben und Missionar werden, aber jeder hat doch irgendwo ein bisschen sein Umfeld, wo er, wenn es gerade passt, Zeuge für Jesus sein kann. Ja, nicht Zeuge Jehova, sondern Zeuge Jesu kannst du sein. Du kannst was erzählen, du kannst Zeugnis geben von Gebetserhörung, du kannst auch Zeugnis sein, indem du einfach ja, dein Leben und dein Auftreten, deine Ruhe, die du vielleicht ausstrahlst und deine Gnade, die von dir ausgeht, das ist schon ein Zeugnis für die Menschen. Ja, das ist ohne Worte eigentlich, weil du ein Friedensbringer bist und ja, auch in schwierigen Situationen nicht gleich zusammenbrichst und an die Decke gehst und den anderen die Schuld in die Schuhe schiebst oder sonst was. Du bist ein Problemlöser, ein Friedensstifter, ja, ein Gesegneter, der den Segen auch an die anderen weitergibt. Ja, nicht ein Egoistischer, der immer sagt, ich muss gesegnet sein, ich brauche noch mehr, sondern der bereit ist, auch den Segen an sein Umfeld weiterzugeben. Wir sind auch Gottes Liebesboten. Ja, wie will Gott die Menschen erreichen, wenn nicht durch uns? Wir sind unterm Strich auch Befreier. Wenn wir das Evangelium den Menschen geben und sie glauben an Jesus, dann haben wir sie befreit in seinem Namen von der Sündhaftigkeit. Vom ewigen Feuer der Hölle haben wir sie unterm Strich gerettet. Das müsst ihr mal durch den Kopf gehen lassen. Also wir sind Gottes Liebesboten, aber jetzt nicht falsch verstehen, damit ist nicht gemeint, die Liebe dieser Welt, wie sie in der Welt gelebt wird, versaut alles, freie Liebe, Christopher Street Day und so weiter, das ist eine ganz andere Art, das nennt sich auch Liebe, ja, hat aber mit Liebe eigentlich nichts zu tun, es ist Hurerei und Unzucht und sonst was, aber hat mit der Liebe Gottes wieder weniger zu tun oder gar nichts zu tun. Aber wir sind die Liebesboten Gottes, weil wir die Liebe, die Gott erwiesen hat durch das Opfer von Jesus, an die Menschen weitergeben. Wir sind sozusagen Stellvertreter Christi, wir sind sein Leib, er ist das Haupt gibt vor, was der Leib zu tun hat, oder? Der Paulus schreibt einmal, so sind wir nun Gesandte an Christi statt, im 2. Korinther 5,20. Ja, Beauftragte, Ausgesandte anstelle von Jesus Christus. Wir vertreten sozusagen Jesus Christus hier in dieser Welt als Verkünder des Evangeliums. Er will, dass seine geliebten Menschen, ja, alle Menschen sind von Gott geliebt, dass wir es nicht falsch verstehen. Aber die Liebe können sie nur empfangen und erfahren, wenn sie Jesus annehmen. Und deshalb muss das Evangelium verkündet werden. Die Menschen sollen nämlich nicht verloren gehen. Ja, haben wir vorher gelesen, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um zu retten. Weil er sieht, dass sie verloren sind, die Menschen, ohne ihn, ohne den Retter, ohne das Opfer. Sie sind verloren, in Ewigkeit verloren, in Ewigkeit in der Verdammnis, im Feuer. Ja, und diese Lüge vom Fegefeuer, das ist nicht die Wahrheit. Dann kommt nicht irgendwann der Tag, wo er sagt, oh, jetzt darf ich ja wieder raus. Einmal Feuer, immer Feuer. Drum brauchen die Menschen das Evangelium von Jesus Christus. Und es ist Gottes Wille, dass die Menschen durch dieses Evangelium gerettet werden, aus Glauben. Solange ein Mensch ein Sünder ist, ist er nicht errettet, weil die Sünde mit dem ewigen Tod geahndet wird. Da kann keiner aus. Sünde muss gestraft werden. Geht nicht anders. Das fordert das Gesetz, das fordert die Gerechtigkeit Gottes. Keine Ausnahme. Es ist so, und dann kann man sagen, entweder der Sünder wird verurteilt, gerichtet und geht in das ewige Feuer, oder er hat einen Stellvertreter gefunden, der für ihn verurteilt und gerichtet wurde. Und dieser Stellvertreter ist Jesus, als er am Kreuz für ihn zur Sünde wurde und die Strafe hat ihn getroffen, den Sünder am Kreuz. Ja, das ist die einzige Lösung und Chance. Und das ist eigentlich sehr einfach. Gott hat es dem Sünder wirklich einfach gemacht. Und trotzdem lehnen ihn so viele ab. Es ist mir ein Rätsel eigentlich. Ja. Wenn ich mir das drüber nachdenke, ich verstehe das hinten und vorne nicht. Aber gut, ich sehe nicht oft in den Kopf und in das Herz von Menschen rein, wie die ticken und was der Grund ist. Sehr oft ist Menschenfurcht. Sie wollen sich nicht zu Jesus bekennen, weil der Verwandte oder Nachbar oder sonst irgendwie könnte dann dumm daherreden. Es ist aber dann versteckter Stolz. Und Stolz ist dann schon auch das große Problem, das die Menschheit hat. Kommt vom Ego, ja, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, hat den Menschen dieses Ego, diesen Stolz gebracht, das Sündige gebracht. Na gut. Jetzt machen wir zu unserem Thema weiter. Gott liebt seine Kinder. Weißt du, wer du wirklich bist? Wer dein himmlischer Vater ist? Und dass dieser Vater, dein Papa, für dich ist? Weißt du das sicher? Oder hast du das zwar bloß gehört, oder bist du da 100% sicher? Bist du dir auch sicher, wenn es Schwierigkeiten gibt in deinem Leben, wenn du eine Krankheit hast, oder wenn du Schmerzen hast, oder wenn ein Unfall passiert ist, oder irgendwas nicht so gewesen ist, wie du das dir vorgestellt hast, bist du dir dann immer noch sicher, dass Gott dein liebender Papa ist und dass er für dich ist? Ja, wenn du da ins Wanken gerätst, dann ist es noch nicht ganz sicher in deinem Herzen verankert. Dann musst du daran arbeiten. Die Umstände ändern nicht die Liebe Gottes zu dir. Ja, das ist A und O. Die Liebe Gottes ist unendlich. Sie hört niemals auf, heißt es von der Gnade, aber ist auch mit der Liebe so. Sie hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Wenn ich hier mal lese im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 31 bis 33. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der durch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Was sollen wir sagen? Sagt der Paulus. Was sollen wir jetzt sagen? Ja, wenn Gott für uns ist und er will damit sagen, ja, er ist ja für uns, wer soll dann noch gegen uns sein? Der allmächtige Gott ist für uns. Und der hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und deshalb schenkt er uns alles. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Wer soll uns da noch anklagen? Gott hat uns gerechtfertigt. Wer will uns verdammen? Jesus Christus hat uns von der Verdammnis freigemacht. Also in diesen Versen hört man doch sehr eindeutig die Liebe Gottes herausklingen, oder? Also glaube dieser Liebe, glaube ihm. Glaube ihm, glaube nicht nur an Gott, sondern glaube ihm, was er gesagt hat. In 1. Johannes 4,16 schreibt er hier, und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Wir haben erkannt und geglaubt. Wir haben erkannt und geglaubt. Diese Aussage, ja, wir haben nicht bloß gehört, wir haben sie erkannt durch den Glauben. Die Liebe, die Gott zu uns hat. Weil Gott ist Liebe, und wer in der Liebe, da meint er die Liebe Gottes, wer in der Liebe Gottes bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. So weit müssen wir kommen, dass wir diese Liebe so erkennen, im Glauben. Ja, dass wir da nicht mehr wanken darin. Die Liebe Gottes hört nämlich nicht auf. Und die Liebe Gottes ist niemals schwächer geworden. Er liebt uns mit derselben intensiven Liebe, mit der er Jesus liebt und wie er sie bewiesen hat, als Jesus am Kreuz hing. Ja, seine Liebe ist nie schwächer geworden, ist immer noch genauso stark wie damals. Die kann gar nicht schwächer werden, weil Gott eben Liebe ist. Und wenn er sie damals erwiesen hat, dann weiß er sie heute noch genauso. Aber wir müssen das erkennen, weil es immer das Maß des Glaubens, wie du das erkennst, so wirst du es auch erfahren. Und wenn du nur von ihr gelesen hast, dann sagst du, ja, wäre schön, wenn es so wäre, dann bist du noch nicht recht weit. Der Glaube beginnt es anzunehmen. Nicht verkehrt rum, sondern ich glaube erst, wenn ich es sehe, da kommst du nicht weit. Gott hat dir sein Wort gegeben, dass du zum Glauben nehmen kannst und dann wird es, was das Wort sagt, in Existenz kommen. Dann wirst du die Liebe erfahren. Aber erst kommt immer der Glaube, dann kommt das Erlebbare. Nicht umgekehrt. Weil sonst bist du wieder bei den fünf Sinnen. Ich sehe aber nicht, dass er mich liebt. Weil ich habe das Problem und jenes Problem und noch ein Problem und bla bla bla. Also bleibe in der Gewissheit seiner Liebe zu dir, auch wenn die Umstände dir durch deine Sinne was anderes vermitteln und deine Erfahrungen so laut schreien, dein Verstand die Oberhand nicht hergeben will. Aber da musst du dich mit dieser Schrift auseinandersetzen, mit der Bibel und mit diesen Versen, die ich dir heute gebe, damit sie dir in dein Herz hineindringen und den Verstand übermalen. Da brauchst du Offenbarung. Und Offenbarung kommt, wenn du das Wort nimmst und darüber nachdenkst, bekennst, annimmst, über die Erfahrungen deiner fünf Sinne stellst, dann wird es nach und nach zur Offenbarung. Und dann wird auch dein Glaube und dein Vertrauen zum himmlischen Papa viel, viel größer und stärker. Ja, einem, der einem liebt, dem vertraut man doch viel mehr wie einem, dem man sagt, naja, ob der mich liebt, ob der schon wirklich so vertrauenswürdig ist, ob der nicht im Hinterkopf was Schlechtes vorhat, ja, da hat man wenig Glauben, wenig Vertrauen. Aber wenn man weiß, der liebt mich ohne Ende, ohne irgendwelche Vorgaben und Aufgaben zu erfüllen, der liebt mich einfach so, wie ich bin, dann kannst du vertrauen. Und das macht dich zu einem Sieger, das macht dich zu einem Überwinder. Und dann, wenn Probleme in deinem Leben sind, wenn du anfängst zu zweifeln, oder auch Selbstzweifel hast. Ja? Selbstzweifel, an sich selber zu zweifeln, kann einem furchtbar pisacken. Das ist eine richtige Plage, kann das sein. Aber wenn du weißt, wie du geliebt bist von deinem himmlischen Papa, dann hört sich das auf. Weil er hat dich eh schon zuerst geliebt. Und trotz deiner Fehler und Schwächen, er liebt dich einfach. Ja? Manchmal zweifelt man an sich selber, wenn was mal schiefgelaufen ist. Und manchmal zweifelt man auch an Gott, ja. Es kann passieren, aber da muss man wieder umschalten und sehen, wie er ist, ihn erkennen und seine Liebe erkennen und dann kommst du wieder in die richtige Richtung. Ja, diese Zweifel und Selbstzweifel sind ganz hinterhältig und gemein. Gerade da ist so wichtig zu wissen, dass du die Gerechtigkeit von Jesus umsonst bekommen hast, dass du nicht deine Gerechtigkeit aufbauen musst, sondern du hast die seine. Und er war halt einfach einmal hundertprozentig gerecht. Mit deiner Gerechtigkeit kannst du höchstens bis zu 99% kommen, 100 schaffst du nicht. Jesus hat alles für dich und für uns alle und für die ganze Menschheit aus reiner, purer Liebe getan. Ja, und diese Liebe macht es aus. Dein Glaube ist nur der Kontaktpunkt zu ihm. Aber die Liebe ist die Kraft, die Umstände verändert. Einfach so glauben, aber ohne Kontakt mit ihm, das funktioniert irgendwo nicht. Also die Kontaktstelle, ihm aufzusuchen, vor den Gnadenthron zu treten, das ist eigentlich das A und O der ganzen Sache. Die Bibel neutestamentlich zu kennen, die Aussagen, die Perlen im Wort zu kennen, zu glauben, zu bekennen, das macht einen riesen Unterschied. Also forsche im Neuen Testament über die Liebe Gottes. Und wie Jesus den Vater offenbar gemacht hat. Ja, schau dir das an, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn du Jesus siehst in der Schrift, weißt du, wie Gott ist, wie der Vater ist. Weil er hat nur das getan, was er vom Vater gesehen hat. Und dann denk darüber nach und projizier du dich in diese Position von diesen Menschen, die Jesus geheilt hat, befreit hat, gesegnet hat und so weiter. So ist er auch zu dir. Nicht nur zu den anderen damals. Er ist immer noch der gleiche Jesus wie damals. Da bekommst du Offenbarung drüber und dann baust du deinen echten Glauben auf. Es ist das A und O. Aber ja, wie gesagt, da bist du schon ein Stück weit gefordert, das zu praktizieren, zu lesen, nachzudenken, zu tun. Ich kann immer bloß ein bisschen Hilfestellung geben mit der Lehre und vielleicht einmal mit Gebet. Aber ich muss auch für mich das tun. Ja, mich den Schrift auseinandersetzen, mit ihm auseinandersetzen. Das kann ich nicht sagen, ja, das müsst jetzt ihr für mich tun. Das geht einfach nicht. Man kann sich nur ein Stück weit unterstützen, Hilfestellung geben, Lehre geben. Aber da muss jeder doch auch seinen Teil dazu tun. Und das ist der Hauptteil. Ich sage immer, das ist wie mit einem Auto anschieben. Wenn du es dreimal angeschoben hast und immer wieder stirbt er ab, naja, dann lass das irgendwann gehen, weil du bist K.O., oder? Also so müssen die Leute auch immer mal wieder angeschoben werden, aber dann müssen sie auch wieder selber weiterfahren. Gut, Beispiel von Menschen in der Schrift, die auch so von ihren Sinnen beherrscht waren. Das ist der Thomas, der Zweifler, der ungläubige Thomas wird er genannt. Wenn ich nicht meinen Finger in seine Wunden legen kann, glaube ich nicht. Ja, er brauchte eine Erkenntnis von seinen Sinnen her. War ja noch ganz legitim, ein Stück weit. Jesus hat ihn auch da abgeholt, wo er war, und er durfte ihn berühren. Ist halt einfach so. Der Philippus, ein Jünger von Jesus, der hat auch ein bisschen ein Problem gehabt und hat gesagt, ich lese mal den Vers vorher auch noch, Johannes 14, ab Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Das hat Jesus gesagt. Und Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Ja, der Philippus war mit Jesus unterwegs und hat aber noch nicht erkannt, dass das Jesus, der Sohn Gottes, den Vater hier repräsentiert, Gott selbst repräsentiert. Sonst hätte er nicht gesagt, Herr, zeig uns den Vater. Er wollte irgendwie, keine Ahnung, was der da sehen wollte. Aber Jesus hat ihm klipp und klar gesagt, schau mich an. Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Und so ist es für uns heute immer noch. Wenn wir Jesus sehen, sehen wir den Vater. Wenn wir die Bibel lesen und über Jesus lesen, sehen wir den Vater. Wir sehen Gott in Aktion. Wir sehen Gott in menschlicher Gestalt. Also schau dir Jesus an in den Evangelien und auch in der Apostelgeschichte, da taucht Jesus auch noch manchmal auf. Ja, der ist manchmal erschienen, wenn du das genau liest. Also es ist nicht so, dass Jesus jetzt ist in den Himmel aufgefahren, Galaxie XYZ, auf ein Nimmerwiedersehen sozusagen. Nein, er war immer noch am Berg. Zwar nicht mehr körperlich, leiblich, aber trotzdem war er mit seinen Jüngern am Werk. Das hat sich bis jetzt noch nicht geändert, das sollte es eigentlich immer noch sein. Ja, von Kenneth Hagin hat man öfter gelesen, dass ihm Jesus erschienen ist und hat ihm verschiedenste Dinge erklärt und ihn gelehrt und ja, hat sich zu ihm ans Bett hingestellt oder hingesetzt und hat mit ihm geredet. Ja, das ist auch alles möglich, weil der Vater hat Interesse an uns, er hat Interesse an dir und an mir. Ja, er interessiert sich für uns und an uns. Gott kennt nämlich die Seinen. Ja, Gott kennt die Seinen und die, die ihn lieben, die, die ihm wirklich glauben. Er weiß genau. Ja, selbst bei seinen Jüngern, ich habe es letztens erst gelesen, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es steht. Kurz vorm Sendungsbefehl, glaube ich. Ja, da heißt sogar, dass da noch ein paar gezweifelt haben. Müsst ihr mal raussuchen. Manche glaubten und manche zweifelten. Da sogar noch. Ja gut, der Heilige Geist war noch nicht ausgegossen. Es hat sich auch vieles geändert. Der Thomas, der war hinterher kein Zweifler mehr. Man sagt, er ist bis nach Indien gekommen mit dem Evangelium. Ob stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall war er schon ziemlich aktiv in diese Richtung Osten scheinbar. Also Gott kennt die Seinen, die wirklich glauben. Und er weiß genau, ob du nur religiös bist oder ob du glaubst. Ja, die Glaubenden, das sind die Freunde Gottes. Ich möchte nicht sagen, dass die anderen nicht errettet sind. Ja? Wenn sie Jesus angerufen haben und sind von neuem geboren, ist es schön und gut, freut mich für jeden. Aber die wirklich glauben, die mit ihm gehen, die Freunde Gottes, so wie Abraham, der Freund Gottes genannt wurde, wenn sie nicht nur ihr eigenes Töpfchen voll haben wollen, sondern die auch die Belange Gottes interessieren, ja, das sind die Besonderen, wo die Schrift sagt, seine Augen und Ohren sind gerichtet auf die, ja, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Das schreibt der Jakobus, glaube ich. Ja, und so müssen wir diesen Gott, diesen Vater, diesen Jesus sehen und erkennen. Der Gott wird genau das sein, was du im Glauben erfasst hast, was er ist. Was du, für das, was du ihn hältst und was du ihm bekennst, das wird er sein. Wenn du ihn bekennst als deinen Segner, als deinen Heiler, als deinen Freund, als deinen Papa, so wird er das für dich noch sein. Wenn du ihn nur als alten, senilen, zornigen Gott siehst, na, dann wird es auch irgendwelche Konsequenzen haben in deinem Leben. Aber Gott ist liebend, er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist freundlich, er ist treu, er ist gerecht. Er hört Gebet, er heilt, er segnet, er versorgt, er leitet die Seinen, er lehrt uns. All diese Dinge kann man in der Bibel finden, wenn man da drin ein bisschen sucht. Er gibt uns Weisheit, er gibt uns auch einen klugen Verstand. Ja, er ist nicht gegen den Verstand. Aber der Verstand muss dem Geist untergeordnet sein. Er gibt dir Schutz, er gibt dir Freude, er gibt dir Frieden. Er segnet dich, wenn du Segen brauchst. Und den brauchst du einfach, oder? Wir empfangen aus seiner Fülle, sagt uns der Johannes in 1,16. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Eine Gnade nach der anderen, eine Gnade größer wie die andere. Ja, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, ist der nächste Vers. Sie ist geworden. Gnade und Wahrheit ist geworden. Sie ist da. Das Gesetz ist mit Christus zu Ende, die Gebote und so weiter. Er hat uns zu seiner Fülle gebracht. Er hat es getan, nicht unsere Werke. Er hat es getan. Und eine interessante Aussage jetzt zum Schluss noch von Paulus, Römer 15, 29. Er sagt, ich komme in der Fülle des Segens Christi. Ja, der Vers lautet, ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Das ist der Paulus als Apostel. Er bringt den Christen in Rom den Segen Christi in Fülle, wenn er zu ihnen kommt. Er ist ein Träger dieser Gnade, ein Träger der Fülle Christi. Das ist das, was ein Apostel ausmacht. Er bringt den Segen. Er bringt das, was den Christen noch fehlt. Weil was einem Glauben mangelt, schreibt er auch noch. Weil wir sollen gesegnet sein, oder er hat uns eigentlich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung der Himmelswelt in Christus. Und aber dieser Segen muss dann auch fließen. Und so kommt der Paulus und bringt diese Fülle des Segens nach Rom. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wow! Er wurde arm, damit wir reich sein können, gesegnet sein können. Dieses Wort reich, das muss man aber nur ein bisschen richtiger definieren. Es bedeutet nicht einfach immer nur, ja, viel Geld haben, sondern es bedeutet, wie 2. Korinther 9,8 sagt, alle Zeit in allem Genüge zu haben. Ja, und aller Segen ist abrufbar, wenn wir brauchen. Und das ist das, was uns reich macht eigentlich. Weil Jesus an unserer Stelle zur Armut wurde, damit wir all seine Segnungen aus der Himmelswelt empfangen können. Dieser Vers beweist uns, dass es Gottes Wille ist, dass wir gesegnet sind. Ja, dieser Reichtum ist aber nicht nur, wie gesagt, Geld. Ja, gesegnet mit Gesundheit, mit Weisheit, mit Fähigkeiten, mit Kraft, mit Liebe. Ja, wie man so schön sagt, ein Dach über dem Kopf, eine warme Stube, ein gutes, gesundes Essen, eine Familie, ein paar Freunde, einen guten Arbeitsplatz. Ja, eine ganz ausgewogene Sache. Frei zu sein, glücklich zu sein, das ist Reichtum. Es gibt Menschen, die sind Millionäre und Milliardäre, und man möchte eigentlich sagen, das sind die ärmsten Schweine, die da auf diesen Erdboden spazieren gehen, haben keine Freiheit mehr, weil sie dauernd Angst haben, sie könnten gekidnappt oder umgebracht werden, beraubt werden. Macht doch auch keinen Sinn. Wenn du keinen Frieden hast und keine Liebe und keine Freiheit, was nützt dir da der ganze irdische Reichtum? Also wir brauchen und sollen nicht neidisch auf die Reichen sein. Und eher dankbar dem Herrn gegenüber für das, was er uns gegeben hat. Ja, Neid, das zerfrisst dich innerlich. Ja, das bringt dir gar nichts. Also sei nicht neidisch und schon gar nicht auf die Reichen, weil wenn du da tauschen könntest, du würdest wahrscheinlich bald wieder sagen, ich tausche wieder zurück. Weil das, was wir haben, alle Zeit in allem Genüge, das ist Segen. Jesus hat mir gesagt in Matthäus 16, 26, denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewöhne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Ja, der Reiche, der kann sein Reichtum nicht mitnehmen und sagen, ich erkaufe mir jetzt den Zutritt ins Himmelreich. Der kann nichts mitnehmen, nicht einen Cent. Er hat das ewige Leben nicht, wenn er nicht Jesus angenommen hat. Das ewige Leben und den Segen kann man nicht mit Geld, Gold und Silber erkaufen. Aber außerdem spricht Jesus vom Betrug des Reichtums in Markus 4,19. Weil dieser Reichtum das Wort erstickt. Weil Reichtum bringt Sorgen. Und um so viel musst du dich kümmern. Und ja, Begierden werden wach mit Reichtum. Weil das könnte man noch kaufen und da möchte ich noch hinreisen. Und das Wort wird erstickt. Das hat keinen Platz mehr in dem Leben von diesen Reichen. Ja? Und dann wird das Wort erstickt und dann bringt es keine Frucht. Und wenn der einmal krank wird, dann bringt das Wort, dass durch seine Striemen ihr geheilt worden seid, die Frucht nicht, weil es nicht im Herzen ist. Und dann muss er sich an die Ärzte verlassen und dann bist du meistens schon verlassen. Ja? Wenn wirklich ein Christ reich ist, dann soll er nicht seine Hoffnung und seine Sicherheit auf seinen Reichtum, auf seine Habe setzen und vielleicht sogar noch stolz darauf sein, weil Reichtum, irdischer Reichtum, kann ganz schnell weg sein. Ja, das ganze Geld ist eigentlich sind nur Zahlen im Computer, wenn man es genau sagt, wie es ist. Oder ein paar Zahlen gedruckt auf ein Papier. Materieller Gegenwert ist nicht viel da. Darum sagt der Paulus, den Reichen in diesem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. 1. Timotheus 6, 17. Das ist das, was das Wort sagt. Er reicht uns alles dar zum Genuss, was wir brauchen. Ja? Zu den Reichen sagt der Jakobus, Kapitel 5, 1 und 2, nun also, ihr Reichen, weint und heult über eure Plagen, die über euch kommen. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind von Motten zerfressen worden. Ja, so schaut's aus. Also wir vertrauen auf die Liebe unseres Vaters, der uns alles darreicht, was wir brauchen zum Genuss, dass es uns gut geht. Ja, Genuss heißt jetzt nicht, ja, wir gehen zum Ritteressen, sondern uns geht es gut, wir haben was Gutes. So, es ist ein bisschen länger geworden, habe ich festgestellt. Aber einen kurzen Lobpreis machen wir trotzdem noch, weil es ist wert, der Herr ist wert, gelobt und gepriesen zu werden. Aber der Herr sagt, ich möchte euch in meiner Gegenwart, ich möchte euch in meiner Gemeinschaft, ich möchte euch gerne segnen, aber ich möchte, dass ihr in meine Gemeinschaft kommt. Ich möchte mit jedem Einzelnen Gemeinschaft haben. Intensive Gemeinschaft. Im Bereich des Geistes hineinzugehen. Vor sein Angesicht zu erscheinen, ihm hinzutreten. Nicht nur mit den ganzen Anliegen und Gebeten und Bitten, sondern er möchte Gemeinschaft mit dir und mir. Er möchte intensive Gemeinschaft. Er möchte dich sehen vor seinem Angesicht. Er möchte dich hören und spüren. Der Vater liebt dich. Er möchte Gemeinschaft mit dir, mit seinem Kind, mit seinem Sohn und mit seiner Tochter. Er möchte Gemeinschaft. Amen.